Der gute Hirte Christus in seinem Vorbild ist das Leitbild für die Hirten der Gemeinde. Wir lesen bei Paulus in den Briefen, wie er sich gekümmert hat darum, Gemeindehirten, Älteste oder auch Bischöfe dann genannt einzusetzen. Er schreibt darüber, welche Kriterien sie erfüllen sollen. Das ist alles theoretisch. Aber in der Apostelgeschichte 20 lesen wir, wie er ganz persönlich gehandelt hat, was ihm wichtig war. Da schauen wir ein bisschen auch in sein Herz, nämlich in seiner Abschiedsrede an die Gemeindeältesten von Ephesus. Paulus war unterwegs und er hatte schon das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, dass sein Weg jetzt wirklich in Leiden, in Gefangenschaft hineinführt. Und wir lesen in Apostelgeschichte 20, die Verse 16 bis 38, das ist der Predigtext. Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, denn er eilte, am Pfingsttag, wenn möglich, in Jerusalem zu sein, und sandte daher von Milet aus nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als die zu ihm kamen, sprach er: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun fahre ich, durch den Geist gebunden, nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Bischöfe eingesetzt hat, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht schonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten muss, und sich der Schwachen annehmen im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte: Sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Geschwister, das ist ein Text hier, da ist eine Epochenwende schon angezeigt. Paulus wird die Gemeinde verlassen, nicht nur die Gemeinde in Ephesus. Ihm wird innerlich bezeugt, dass er gebunden ist, dass Gefangenschaft auf ihn wartet der Märtyrertod, auch wenn Paulus hier noch nicht davon spricht, in den Briefen tut er das. Die Apostel, die erste Generation, die Säulen der Gemeinde werden nicht mehr da sein. Das ist wirklich ein Epochenwechsel. Aber Umbrüche erlebt die Gemeinde Jesu häufig, durch die zwei Jahrtausende hindurch. Der Staffelstab muss immer weitergegeben werden. Und zwar nicht nur, wenn ein Pastor geht oder wenn eine Gemeindeleitung neu gewählt wird, aber natürlich dann besonders. Es gibt aber auch ohne solche Brüche immer den Wechsel in der Mitarbeiterschaft in der Gemeinde. Es gibt den schleichenden Generationswechsel, der vollzogen werden muss. Die Veränderung der Gemeinde durch neue Mitglieder ändert sich ja immer nicht. Wir hatten letztes Jahr nun das Jubiläum und heute Morgen haben Annette und ich nochmal alte Fotos angeschaut von Gemeindefesten 2007, 2009, 2012. Und was da an Wechsel schon gewesen ist und auch wie sich die Gemeinde immer wieder neu zusammensetzt. Das sind Herausforderungen, aber auch der ständige Wandel unserer Umwelt fordert uns heraus. Was Paulus hier den Gemeindeältesten von Ephesus sagt, ist ein Dauerthema. Es ist wie bei der Gartenarbeit oder im Haushalt. Da fängt man immer wieder von vorne an. Und manchmal stöhnt man und sagt sich, ach, das ist doch sinnlos, nicht? Ich bin kaum fertig. Da kann ich wieder anfangen, Zimmer aufräumen zum Beispiel, um auch nochmal was für Teenager zu sagen, was die kennen. Eben mal wieder Zimmer aufräumen, innerhalb kürzester Zeit sieht das wieder aus wie Sau. Aber man weiß natürlich genau, es ist eben nicht sinnlos, denn wenn man es nicht macht, dann wird man nie zum Beispiel einen einladenden Garten haben, sondern nur eine öde Wildnis. Und das heißt, wenn wir eine gute, eine fruchtbare und einladende Gemeinde sein wollen, dann müssen wir dranbleiben. Und zwar immer. Immer dranbleiben. Und auch wenn die Worte des Paulus an die Ältesten gerichtet sind, dann sind sie doch trotzdem für die ganze Gemeinde relevant. Darum stehen sie nämlich in der Bibel. Unser geistlicher Rat hat natürlich in diesem Text auch ein klares Leitbild für seine Arbeit, aber auch die Mitglieder, alle Gemeindemitglieder können an diesem Text erkennen, worauf es in der Gemeinde wirklich ankommt. Und jeder Einzelne kann auch die Leitung der Gemeinde an diesem Maßstab prüfen. Machen die das denn, was sie sollen, damit es der Herde gut geht? Andererseits wollen wir auch bedenken, dass natürlich jeder Christ eine Verantwortung hat, wenn auch nicht jeder in das Amt der Leitung eingesetzt ist. Dieses öffentliche Leitungsamt hat zwar eine größere Verantwortung, es kann und soll aber natürlich immer nur das anwenden, das vorleben und umsetzen, was ja ganz allgemein für jeden Christen gilt. Ich habe also jetzt, obwohl mir das schwer gefallen ist, mal vier Aspekte aus dem Text nur herausgenommen, zu denen ich etwas sagen will. Der erste ist dieser schlichte Aufruf, habt Acht, habt Acht. Es geht um Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit ist in zwei Blickrichtungen wichtig. Das ist mein erster Punkt. Achtsamkeit in zwei Richtungen. Wer Kinder beobachtet, der sieht schön die Grundstruktur menschlichen Denkens und Urteilens. Denn unter den Kindern ist es so, dass da jeder immer ganz genau weiß, wie der andere zu sein hat und wo ein anderer sich verfehlt. Und das wird dann sofort gepetzt. Also freitags zum Beispiel kriegen wir das immer mit. Wir wissen immer genau von den Kindern, was die anderen alles falsch gemacht haben. Und dann, wenn man zwei Worte sagt, nämlich und du, dann ist auf einmal Ruhe im Karton, ganz schnell jedenfalls, oft. Und diese Grundstruktur, muss man leider sagen, dieses Muster bleibt bestehen, bis wir erwachsen sind. Wir haben nur das dann etwas mehr kanalisiert und verfeinert. Aber das System bleibt immer gleich. Und deswegen sagt Paulus, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Jesus hat ja in der Bergpredigt das auch gesagt, mit dem Gleichnis vom Splitter und dem Balken. Und es geht in diesem Gleichnis nicht darum, wie das heute oftmals dann so verwendet wird, Ermahnung zu unterlassen. Das könnte uns so passen, nicht? Da wird dieses Wort genommen, ja, und den Splitter und Balken und so. Ja, das soll aber nicht dazu führen, dass keiner mehr irgendetwas sagt. Dafür hat Jesus das Gleichnis nicht gesagt, sondern es geht darum, dass wir mit einem bußfertigen Herzen das tun und bei uns selber beginnen. Das will Jesus sagen. Nicht, dass wir Ermahnungen unterlassen, damit am Ende dann alles ins Kraut schießt und jeder macht, was er will. Darum geht es nicht. Aber nur wer selber vor Gott steht und seine Sünden bekennt und damit ringt, wer sich von Gott und seinem Wort immer wieder ermahnen lässt, der kann andere in einer geistlichen Art und Weise ermahnen. Sonst geht es nicht. Fehlentwicklungen in der Gemeinde sind alltäglich. Sie sind einfach da. Sie kommen. Aber sie müssen angesprochen und korrigiert werden. Aber wie soll das geschehen? Und hier sagt Paulus von sich selbst: Ich habe einen jeden von euch unter Tränen ermahnt. Einen jeden unter Tränen. Daraus kann man ja mindestens zwei Dinge lernen. Erstmal, dass Fehlverhalten oder Konflikte nicht im Allgemeinen auszubreiten sind, sondern immer persönlich. Ermahnung persönlich, wenn man etwas hat. Wir machen es oft anders. Ermahnung ist aber hier auch nicht nur im Sinne des Tadels zu verstehen. Wir hören das immer schnell mit diesem Ohr, nicht? Da geht es um Tadel, um Zurechtweisen. Aber ich glaube, Paulus meint hier mehr, wenn er von Ermahnung spricht. Es geht um das Einschärfen der wichtigen Dinge, immer wieder den Menschen Dinge ans Herz legen, die wichtig sind, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Also das Persönliche. Das Zweite ist, dass Paulus unter Tränen es tat, wahrscheinlich, weil er darum wusste, wie schwach und verführbar wir alle sind. Die Gemeinde Jesu steht immer zu allen Zeiten in einer ernsten Gefahr, in einer Bedrohung, die leicht unterschätzt wird. Jeder Einzelne kann ganz schnell zu Fall kommen und natürlich auch eine ganze Gemeinde. In der Offenbarung wird das ja an ganze Gemeinden gerichtet, in den Sendschreiben. Und da sagt der auferstandene Herr: Tu Buße, sonst nehme ich deinen Leuchter weg. Das ist ein ernstes Wort an eine ganze Gemeinde. Ihr werdet nicht mehr Leuchter sein. Ihr werdet nicht mehr Ausstrahlungsort sein, um das mal in unsere Situation modern zu sagen. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 12: Wer meint, er stehe, der mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Das geht ganz schnell. Und wir sehen das auch bei Daniel oder bei Nehemia im Alten Testament, wie sie unter Tränen die Sünden bekannten, derer sich das ganze Volk schuldig gemacht hatte. Und sie nehmen sich da nicht heraus, sondern sie verstehen sich als Teil des Volkes. Das heißt, man kann nie sagen, das geht mich nichts an, das ist deren Problem. Es ist immer unser Problem. Schuld oder Versagen im Volk Gottes geht uns immer alle an. Deswegen können wir zum Beispiel auch nicht selbstgerecht uns irgendwie distanzieren von der Kirche, auch wenn wir mit vielen Dingen ringen und traurig darüber sind. Man jetzt zum Beispiel wieder die viele Veranstaltungen und Verlautbarungen vom Kirchentag hört, ja, das ist wirklich betrüblich, aber es geht uns immer alle an. Es ist eine Not in der Christenheit, die uns in aller Deutlichkeit zeigt, wie die Worte des Paulus wahr sind und wie sie ernst sind. Und deswegen hat Paulus es unter Tränen getan, weil es schlimm ist. Und vielleicht auch deswegen, weil es für wirklich jede Verfehlung, auch in unserem eigenen Herzen, immer einen Ansatzpunkt gibt. Und darum ist jedes Problem, was wir wahrnehmen in der Gemeinde oder auch in der Kirche, immer auch unser eigenes Thema. Und es besteht immer die Gefahr, dass wir selber zu Fall kommen, wenn wir andere in so einer selbstgerechten Weise richten und mit Fingern zeigen, anstatt in Demut zu ermahnen. Und das wusste Paulus und tat es deswegen unter Tränen. Also persönlich betroffen, denke ich, meint das. Ein zweiter Gedanke: Die Gemeinde soll den ganzen Ratschluss Gottes kennen. Paulus sagt: Ich bin rein, ich bin unschuldig am Blut aller. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und in diesem Zusammenhang sagt er: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Paulus hat auch in seinen Briefen kein oberflächliches Einmaleins des Glaubens weitergegeben, sondern eine durch Gottes Geist inspirierte Tiefe, in die man nur durch ein anhaltendes und eifriges Studieren der Bibel eindringen kann. Und Studieren meint jetzt nicht unbedingt an der Universität oder auf einer Bibelschule, sondern persönliches immer wieder Lesen und Aneignen. Als Martin Luther den kleinen Katechismus herausgab, war das für die damalige Zeit wirklich ein Quantensprung. Alle Kinder sollten diese wichtigsten Dinge des Glaubens lernen, aber das sollte eigentlich nur der Anfang sein. So hatte Luther gedacht. Die Kinder sollen alle lesen lernen in den Schulen, deswegen hat er sich sehr mit Melanchthon für die Bildung eingesetzt. Dann den Katechismus lernen, soll der Anfang sein, tiefer einzudringen in das Wort Gottes. So hatte er sich das gewünscht. Der Ratschluss Gottes umfasst viel mehr als das, was wir da lesen im Katechismus. Wir könnten heute davon ausgehen, wirklich viel mehr wissen und verstehen. Man kann sein Gesangbuch nehmen und die Bekenntnisse unserer Kirche hinten lesen. Ich habe mir gestern überlegt, vielleicht mache ich eine Predigtreihe mal zu den Bekenntnissen. Weil das ist eine Richtschnur, damit wir wissen, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir wollen davon nicht weichen. Da muss man sie kennen. Nicht nur die Pfarrer. Aber stattdessen ist es nun so, dass es rapide abwärts geht. Nicht mal mehr die Anfangsgründe des Glaubens sind heute noch im Bewusstsein der Mitglieder wirklich verankert. Das löscht. Und wenn ich zum Beispiel zu Gesprächen komme, wird irgendwo eine Taufe angemeldet, sagen die Eltern, ja, wir erziehen ja unser Kind im christlichen Glauben. Wenn man da nachfragt, ist da nicht viel. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, als Kindergebet oder was. Das reicht nicht. Noch nicht mal mehr Tischgebete werden gekonnt von Konfirmanden. Da ist gar nichts. Nicht die Anfangsgründe mehr. Wisst ihr, dieses Thema mit den Ausstrahlungsorten ist mir sehr wichtig. Es bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass wir hier im Gottesdienst und in der Gemeindearbeit über Dinge nachdenken, die leider, leider für die meisten Kirchenmitglieder nur böhmische Dörfer sind. Kommen die nicht mit. Weil sie noch nicht mal die Anfangsgründe kennen. Wollen sie auch gar nicht. Die meisten. Ach, das ist viel uns zu schwer, Pfarrer. Nicht? Der Pfarrer soll schöne Predigten halten, erbauliche Dinge, irgendwas, ein bisschen aktuelles, Tagespolitik, schöne Gedanken und dann gehen wir nach Hause. Ja, so wird das nichts. Man muss die elementaren Zeugnisse der Schrift kennen. Deswegen mache ich ja zum Beispiel Predigtreihen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar und weiß auch, das ist ja auch das Geheimnis, warum es funktioniert am Ausstrahlungsort, dass viele zum Beispiel dann, wenn sie einen Gottesdienst verpasst haben, sagen, wir hören es nach auf der Internetseite, wir wollen ja drinbleiben, nicht? Das ist wunderbar. Jetzt habe ich zum Beispiel aus dem Sauerland, ich möchte euch teilgeben, eine Zuschrift bekommen, eine E-Mail, wann ich denn die Internetseite aktualisiere. Man möchte wissen, wie es weitergeht. Ich kenne die Leute überhaupt nicht, wie die da drauf geraten sind auf unsere Seite. Aber dann habe ich angerufen, weil der seine Nummer angegeben hat. Und da sagt mir der Mann, wir sind hier im Sauerland, es gibt hier in der Kirche nur oberflächliches Blabla, wir haben keine Gemeinde, selbst in den Freikirchen. Ganz schlimme Zustände, völlig unbiblisch. Sie sind also irgendwie klein, eine kleine Gruppe wie eine Hauskreisgemeinde versprengt. Und da haben sie gesucht und gesagt, ja, dann bin ich auf eure Seite gekommen, da habe ich mir das mal angeguckt, dachte auch ein schönes, klares Bekenntnis schon. Und jetzt hören sie immer mal Predigten an und bedanken sich dafür und wollen für uns beten. Ja, ist schön, nicht? Die Kenntnisse sind wichtig, der Bibel. Weil wir bedroht sind durch falsche Evangelien. Das war zur Zeit der Apostel schon so, falsche Evangelien. Aber jetzt ist es noch viel mehr so, in einer Zeit allgemeinen Abfalls. Ich weiß, es ist immer irgendwie so der Endzeitgedanke, der Leben während der Endzeit hat die Christen immer beschäftigt. Aber ich möchte euch mal was vorlesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Und dann könnt ihr selber urteilen, ob das eine Aussage ist über unsere Zeit, mindestens in Europa. Paulus schreibt da, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch, unversöhnlich. Dem guten Feind, Lästerer, gottlos, undankbar, lieblos, zuchtlos und wild. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Solche Menschen meide. Könnte man lange drüber nachdenken. ob das überhaupt noch in unser Bild passt. Wir sollen uns distanzieren, meiden, Menschen meiden. Wie passt das denn dazu, dass Gott jeden Menschen bereit ist anzunehmen? Wie gehen wir mit dieser Spannung um zwischen Gottes Zorn über die Sünde und seiner Liebe zum Sünder? Wie gehen wir mit der Spannung zwischen dem Gebot richtet nicht und dem Auftrag zur Gemeindezucht? Wie gehen wir damit um? Völlig unklar, nicht? Ja, das sind Themen, über die wir reden müssen, als geistlicher Rat, als Gemeinde. Wir müssen dazu eine Haltung haben. Und wisst ihr, wenn wir die haben, auf biblischer Grundlage, ist es mit der Gemütlichkeit bestimmt bald vorbei. Es ist schwierig, die Mitte zu halten. Es gibt ein falsches Evangelium, das gesetzlich ist. Es gibt eine Gesetzlichkeit unter Christen, die Menschen deformiert und zwingt und die nicht der Lehre Christi entspricht. Aber es gibt auch ein falsches Evangelium, wo unsere Freiheit in Christus zur totalen Beliebigkeit verkommt und nichts mehr gelten soll, was Gottes Wort sagt. Und da müssen wir uns schon gut auskennen in der Heiligen Schrift, wenn wir als Gemeinde da den Kurs in der Mitte halten wollen. Und das wird Widerstände hervorrufen. Und da bin ich beim dritten Punkt. Die Gemeinde wird bedroht von außen und von innen. Paulus sagt hier, nach seinem Abscheiden würden reißende Wölfe kommen, die die Gemeinde nicht schonen. Also sobald die Autorität der Apostel fehlt, ist die Gemeinde anfällig. Das galt damals natürlich besonders, aber es gilt auch heute immer dann, wenn eine Gemeindeleitung wechselt, wenn tragende Personen, deren Ansehen und Autorität in gewisser Weise ein Schutzwall waren, wenn die wegfallen, nicht? Und dann steht die Gemeinde auf einmal da. Dass die Gemeinde von ihrer Umwelt angegriffen wird, das ist klar und ist nicht verwunderlich. Auch dafür muss sie vorbereitet und gestärkt werden, ganz sicher. Aber wie Jesus selbst hat auch Paulus nun die Bedrohung von innen benannt, weil diese Gefahr besonders schwierig einzuschätzen ist und auch besonders schwer zu bekämpfen. Es schmerzt ja viel mehr, wenn Menschen, die wir kennen, sich auf einmal als falsche Brüder oder Schwestern herausstellen, die eine völlig abwegige Sicht haben zu Dingen der Bibel, wo wir uns dann distanzieren müssen. Das ist schwer. Und Paulus hat zwei Kriterien hier genannt. Das eine ist das Abweichen von der Lehre, weil er sagt, es werden Leute aufstehen, die Verkehrtes lehren. Aber das zweite ist auch die Verdrehung der Gemeindepraxis. Deswegen sagt er, ich habe euch ein Vorbild gegeben, ich habe selber gearbeitet für meinen Lebensunterhalt, nicht? Aber es sind so viele falsche Propheten, die pressen den Leuten das Geld ab und wollen irgendwie eine hohe Stellung erwerben. Paulus hat gedient, viele wollen eine hohe Stellung erwerben. Damals wie heute. Wollen reich werden. Die ganze Kirche wurde später auf diesen irdischen Prinzipien gebaut, nicht? Geld, Macht, Ansehen, man muss niederfallen vor dem Papst. Wisst ihr, wie widerlich das ist? Und trotzdem, die Leute fahren dahin, wenn jetzt wieder ein neuer Papst gewählt wird, dann wird die ganze Welt hinschauen, dass er den Segen spricht über der ganzen Welt. Und wenn dann ein Papst, zum Beispiel wie Johannes Paul II., die ganze Welt der heiligen Jungfrau Maria weiht, was ein Götzendienst ist, ist kein Aufschrei da. Weil uns der Ökumene-Gedanke viel wichtiger ist als die Heilige Schrift, oder? Nein, es gibt Dinge, da muss man eine klare Stellung zu haben. Und es ist ekelhaft, was wir da sehen. An Verlautbarungen, Inhalten, aber auch in diesem ganzen Wesen, was sich äußert mit viel Prunk und Gold und diesem Oben und heiliger Vater. Ne? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ihr sollt niemanden Vater nennen. Und damit meint er nicht Familienbeziehungen, natürlich habe ich einen Vater. Nein, in diesem Sinne sollt ihr niemanden Vater nennen. Ihr habt einen Vater im Himmel. Da fahren die hin, heiliger Vater in Rom. Das ist Gotteslästerung. Stellvertreter Christi auf Erden ist der Titel. Jesus sagt, ich sende euch meinen Heiligen Geist. Der wird mich vertreten in den Gläubigen. Wisst ihr, was das für eine Anmaßung ist? Es ist widerlich, es ist Götzendienst, man muss das benennen, so wie es ist. Aber wenn wir das tun, dann sind wir natürlich sofort ganz schlimm. Dann vergehen wir uns an der Ökumene, die das neue Gebot ist für die Kirche. Die Gemeinde wird bedroht von innen und von außen. Es ist Aufgabe des geistlichen Rates, diesen Dienst der Gemeindeleitung wahrzunehmen. Und es erfordert Zeit, es erfordert viel Aufmerksamkeit, Entwicklungen in der Gemeinde zu beurteilen, jeden Einzelnen zu sehen, zu ermutigen und die Gemeinde als Ganzes zusammenzuhalten im Gebet. Es erfordert auch Kraft, falsche Lehren zu benennen, sich davon abzugrenzen, bis vielleicht auch dahin, sich von Menschen zu trennen, die Falsches lehren, weil sie den Boden der apostolischen Lehre verlassen. Und es ist Aufgabe der ganzen Gemeinde, solche Leute in die Leitungsämter zu wählen, die von Gott dafür begabt sind und die sich im Dienst bewährt haben. Das ist alles nicht leicht. Ein letzter Punkt, die Aufgabe ist viel zu groß für Menschen, aber sie ist nicht so groß für Gott. Paulus hat hier niedergekniet mit den Ältesten, gebetet, er befahl sie Gott an. Wie sollte eigentlich diese Gemeinde über diese innere und äußere Verführung und die großen Bedrängnisse, die über die Gemeinde damals kamen, und Paulus wusste das, dass sie kommen würden, wie sollte diese Gemeinde bestehen? Wie sollte sie die Zeit überdauern? Viele wurden damals verleumdet, sie wurden ausgebuht öffentlich, sie wurden vertrieben, sie wurden beraubt, sie wurden ermordet. Menschlich gesehen war es unmöglich, dass diese Gemeinde Zukunft haben konnte. Aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und deswegen ist die wichtigste Aufgabe einer Gemeindeleitung das Gebet. Und auch deswegen ist mir der geistliche Rat wichtig, weil wir nämlich da uns die Zeit nehmen zum Gebet. Man kann Gemeinde nicht anders leiten als durch Gebet. Weil nur Gottes Macht unsere Gemeinde schützen kann und jeden Einzelnen. Weil nur seine Weisheit uns leiten muss, damit wir gute Entscheidungen treffen. Weil nur Gottes Geist offenbaren kann, wo Dinge falsch sind, wo sie im Verborgenen vielleicht schon falsch sind. Paulus, das ist mir aufgefallen in diesem Text, hatte damals keine Sorge um die Sache Jesu. Das ist nicht seine Sorge gewesen. Die Sache Jesu wird weitergehen. Jesus ist Sieger. Er wird alle seine Worte erfüllen. Sein Evangelium wird um die ganze Welt gehen, in allen Völkern verkündigt werden. Wir sehen das ja auch schon. Paulus trug Sorge um diese eine Gemeinde. Seht ihr, und das betrifft auch uns. Wir müssen uns nicht um die Zukunft der Kirche sorgen oder der Gemeinde Jesu. Da braucht man sich nicht sorgen. Jesus ist einmal bedrängt worden von seinen Feinden, als die Leute Hosianna riefen. Und da sagten die Pharisäer und schriftgelehrten Priester, stopft den Leuten denn nicht Maul, die sollen nicht rufen Hosianna denn so. Und da hat Jesus gesagt, wenn die schweigen, werden die Steine schreien. Jesus wird immer Anbeter in der Welt haben. Darum brauchen wir uns nicht sorgen. Wir müssen uns sorgen um uns selbst. Was mit dieser Gemeinde ist, versteht ihr, mit dem Ausstrahlungsort Pölzig, darum müssen wir uns sorgen. Sind wir da auf einem guten Weg oder schon nicht mehr? Paulus ermahnte jeden Einzelnen unter Tränen, weil so viel auf dem Spiel stand. Und das ist auch bei uns so. Es steht viel auf dem Spiel. Denn Paulus hat von den falschen Lehrern Folgendes geschrieben. Auch Petrus. Petrus schreibt über die Irrlehrer, die falsche Dinge einführen. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Geht um was, nicht? Und deswegen entscheide sich jeder, wo er stehen will und wie er seine Tage zubringen will. Und wir als Gemeinde, wie wir das gestalten wollen. Dazu helfe uns Gott. Amen.